die Vorschläge, die der IFRS-Fachausschuss gemacht hat, die finden Sie dann wieder in Textziffer 9. Das heißt, wenn es um die Interpretation nach 342 Absatz 1, die Nummer 4 geht, wurde vorgeschlagen, Interpretation des DRSC. Wenn es um die Anwendungshinweise geht, Anwendungshinweis IFRS des DRSC. Und daraus würde dann resultieren, in Bezug auf die Anwendungshinweise aus Ihrem Kreis, Anwendungshinweis HGB des DRSC. Allerdings alles unter dem Vorbehalt, dass Sie diese Anregungen, Vorschläge mittragen und diese Bezeichnungen konkret so unterstützen würden. Und diese vorliegenden Vorschläge habe ich auf der Seite 4 in eine Tabelle übertragen, mit leichten Variationen, muss ich sagen, weil wir haben uns diese Vorschläge nochmal angeguckt und mit den Möglichkeiten, die da vorliegen für die Bezeichnung, ein bisschen gespielt. Das heißt, die Tabelle, die Sie da oben auf der Seite 4 jetzt sehen, das ist der konkrete Vorschlag, den ich gerne zur Diskussion stellen würde. Ich habe hier auch jeweils die englischen Bezeichnungen im Vorschlag gleich mit aufgenommen. Ich möchte an der Stelle schon darauf hinweisen, bevor ich Sie das Ganze diskutieren lasse, dass es eine Anlage zu dieser Sitzungsunterlage gibt, wo viele weitere Spielarten aufgezeigt sind, wie man das bezeichnen könnte. Und einen Hinweis möchte ich noch geben für die englische Übersetzung. Bei den Verlautbarungsarten für die zweite Ebene ist hier der Begriff Application Advice verwendet worden. Und da ist zumindest auch von englischen Muttersprachlern der Hinweis gekommen, dass statt Application Advice Application Guidance mindestens genauso gut wäre. Und das möchte ich Ihnen zumindest, bevor Sie diskutieren, noch mit auf den Weg geben. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, die Frage an Sie, wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen, zunächst einmal nur in Bezug auf die Strukturierung und auf die Bezeichnung?
Ja, vielleicht klingt es ein bisschen formal, wenn wir mit den Bezeichnungen beginnen, aber wir haben, glaube ich, schon das Thema, dass wir einfach auch mit der Neustrukturierung des DRSC da eine gewisse Struktur wieder hineinbekommen müssen. Und insofern scheint das schon ganz, ganz wichtig zu sein, mal unabhängig davon, dass man sich über die Inhalte noch Gedanken machen muss. Also.
Gut, grundsätzlich denke ich, ist es sinnvoll, und ich fange mit der Struktur an, bevor ich auf die Titel eingehe, ist es meines Erachtens durchaus sinnvoll, eine zusätzliche Form der Verlautbarung zu haben, denn es ist natürlich des Öfteren möglich, dass wir in einem Standard nicht jedes Thema, das uns gegebenenfalls einfällt, in der Unterlage wird die Zeitnähe mancher Themen angesprochen. Ich würde aber auch sagen, dass es einen fachlichen Hintergrund gibt, dass man eben nicht genau zu jedem kleinen Problem einfach einen DRS schreiben kann, beziehungsweise auch nicht eine Interpretation im Hinblick auf die IFRS, wobei ich die Interpretation wahrscheinlich dann auch eher sehen würde als einen ganzen DRS-Standard. Insofern finde ich eine zusätzliche Form der Verlautbarung wichtig und gut. Im Hinblick auf die Bezeichnung der entsprechenden Verlautbarungen finde ich es auch wichtig, wenn man das Gesamtgremium, sprich das DRSC, in den Titel mit reinnimmt. Das gibt dem Ganzen eine Richtung und gibt dem Ganzen im Zweifelsfall auch ein Gewicht. Die Feinausgestaltung, also wenn ich mir vor allem die alternativen Bezeichnungsvorschläge auf der Seite 10 der Sitzungsvorlage anschaue, muss ich sagen, bin ich relativ indifferent, weil die ja oftmals einfach nur Umstellungen sind, DRSC vorne, IFRS vorne, was auch immer. Da hätte ich jetzt keine besondere Präferenz. Es soll sich einfach ein bisschen nach was anhören, natürlich.
Ja, ich würde mich eigentlich in allen drei Punkten Herrn Fink anschließen. Fangen wir mit dem dritten an. Ich denke auch, das sind so eher Geschmacksfragen. Wobei wir natürlich, wenn es darum geht, die Dinge festzuzurren, nochmal genau hinsehen müssen, ob wir ähnlich wie jetzt bei der Bezeichnung Advice oder Guidance, ich glaube Application Guidance ist auch die Formulierung, die wir sonst im angelsächsischen Kontext eben haben, ob wir da nicht irgendwas verkehrt machen. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz der Kern der Sache. Zum ersten Punkt, wir unterstützen das, dass es eine Veröffentlichungsform neben den Standards respektive Interpretationen geben sollte. Das sollte auch bei den beiden Fachausschüssen von der Bezeichnung, vom Ablauf, denke ich, sehr ähnlich sein. Wobei ich jetzt aus dem Handgelenk fast vermuten würde, dass der IFRS-Fachausschuss noch einen höheren Bedarf dafür haben wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass eben die deutschen Rechnungslegungsstandards im Kontext des HGB sich bewegen, während in der IFRS-Diskussion für solche Veröffentlichungsformen sicherlich kleinere Fragestellungen in Frage kommen, die dann vielleicht auch relativ zeitnah behandelt werden müssten. Die Frage, was konkret in dieser Veröffentlichungsform geregelt werden könnte, sollte, da würde ich gerne einen Gedanken aufgreifen aus der letzten Sitzung, wo wir gesagt haben, es ist ja auch eine Frage der Herangehensweise an Sachfragen. Es geht jetzt nicht darum, eine Verlautbarung zu veröffentlichen, sondern aus der Auseinandersetzung mit einem Thema ergibt es sich, ob es eine Interpretation werden kann oder ein Standard werden kann. Bei den Standards Richtung HGB vielleicht etwas stärker aus der Sache getrieben, im Bereich IFRS etwas stärker aus der Frage getrieben, ist es eigentlich eine Frage, die in der Kompetenz London oder Berlin steht. Also insofern schon eine etwas andere Ausgangsposition. Und das sollten dann inhaltlich im Kern Dinge sein, die man auch unter Application Guidance oder Anwendungshinweis verstehen könnte. Also nicht wirklich sehr allgemeine Regelungen, auch nicht Änderungen zu Standards, sondern wirklich eher Hilfestellungen vielleicht für die Umsetzung.
Also ich kann mich den Ausführungen eigentlich auch nur anschließen. Ich denke auch, dass die Formulierungen so angemessen sind. Die Frage, die man vielleicht nochmal in den Raum stellen könnte, gibt es denn dann auch noch andere Veröffentlichungen? Also ich denke daran, dass das DSDL bei der einen oder anderen empirischen Studie sich auch mit positioniert hat. Und dann wäre, denke ich mal, zu klären, wo die einzuordnen ist. Ja? Also das ist, glaube ich, die Umfrage zu IFRS für SMEs, die jetzt gemeinsam mit dem BDI stattfand. Und deswegen müsste man dann auch nochmal von der Systematisierung, glaube ich, wissen, wo sowas dann vorkommen kann oder ob das jetzt ein abschließender Aspekt ist. Also diese Frage, denke ich, müsste man dann nochmal mitklären.
Mir stellt sich eher die Frage, wie wir mit dem Hinweis von Herrn Blöing umgehen, der ja rechtliche Bedenken gegen eine zweite Ebene hat. Und auch schließt sich mir die Frage an, vorher hatten wir die Argumente der Anerkennung der DRSC, also der Standards, und tut man sich da nicht strategisch noch schwieriger, wenn man noch eine zweite Ebene einbaut?
Ich denke, dass man die Unterhaltung eher nochmal nachher über den Inhalt führen muss, sowieso. Da sind noch so ein paar Sachen, wo ich Kringelchen dran gemacht habe. Grundsätzlich mit diesen formalen Dingen anzufangen, ist vielleicht nicht der intuitivste von allen Ansätzen. Die Verlautbarung der Studien. Ich dächte, dass die in diesem Katalog insofern nicht vorkommen, weil ein Auftrag an Herrn Professor Kajüte, ein Auftrag an die Professores Haller und Eierle, das ist, oder auch damals Herr Gassen mit Frau Schwedler zusammen zu Fair Value, das sind Aufträge, die vergeben werden, wo wir nachher der Herausgeber sind, wo aber klar ist, dass wir irgendeinen als Autor beauftragt haben und dass der im Zweifel das schreibt, was er schreiben möchte. Und das ist dann in dem Sinne eine andere, ich sollte jetzt nicht das Wort Verlautbarung nehmen, aber eine andere Veröffentlichung, die halt auch vorkommt wie ein Jahresbericht oder ein Quartalsbericht oder so etwas. Denn wie gesagt, bisher war es nach meinem Verständnis jedenfalls immer so, dass die Auftragnehmer inhaltlich keinerlei Bindung vorgegeben bekommen haben. und dass wir eben so etwas in Auftrag geben, dann ist das halt so. Und wenn das klar drin daraus hervorgeht, dann steht da DSC drauf und damit hat es sich dann nach meinem Dafürhalten.
Ich glaube, auch hier geht es ganz speziell Verlautbarungen, die irgendwo im Zusammenhang mit dem Paragraphen 342 stehen und wo wir schon eine gewisse Bindungswirkung ja auch erreichen wollen für die Anwender von Rechnungslegungsstandards und Regeln generell. Und da muss es festgezucht sein, in welchem Rahmen sich das bewegt. Alle rechtlichen Themen und so müssen da natürlich abgedeckt sein, ganz klar. Und wir müssen, und das ist ja eines der Anliegen, die hier später noch kommen, auf jeden Fall festlegen, welche Kriterien daran zu stellen sind, damit diese doch hohe Anforderungen auch erfüllt werden. Konsultationsprozess als Stichwort und so weiter. Ich glaube, dann kann man alle rechtlichen Bedenken da auch in dem Zusammenhang mit abhandeln. Aber insofern, ja, es wird weitere Veröffentlichungen geben können, glaube ich, aber dann eben auf einer anderen Ebene, nicht so in diese Richtung. Insofern bedürfen die, meine ich, auch nicht so einer Vorabregelung wie dieses Thema hier.
Dann würde ich zunächst einmal festhalten, dass Sie grundsätzlich diese zweite Verlautbarungsart zumindest im Entwurf, im Vorhaben beibehalten möchten. Ich hätte allerdings noch zwei Nachfragen. Zum einen besteht konkreter Bedarf dafür, das, was in der Verlautbarungsart der zweiten Ebene dann geregelt werden soll, soll das, bevor es einen ersten Anwendungsfall gibt, in irgendeiner Form konkretisiert werden, auch in der Abgrenzung zu den Rechnungslegungsstandards? Oder würden Sie das eher auf sich zukommen lassen und dann, wenn es einen ersten möglichen Anwendungsfall gibt, entscheiden, dass er in diese zweite Verlautbarungsart aufzunehmen ist? Und die zweite Frage, die ich habe, mir scheint, dass Sie mit den vorgeschlagenen Bezeichnungen einigermaßen sich einverstanden erklären können. Ich würde aber gerne nochmal nachfragen, Differenzierung zwischen Application Advice, Application Guidance, wo da Ihre Präferenzen liegen. Herr Kirsch, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind eher bei Guidance. Wenn ich das vielleicht von den, also das scheint klar zu sein aufgrund der Rückmeldung, dass Guidance befürwortet wird. Dann bleibt die Frage nach der Beschreibung, was Gegenstand einer solchen Verlautbarung sein könnte.
Im Sinne einer klaren Produktpalettenstruktur, die hinterher ja auch mehr oder minder der Öffentlichkeit bekannt sein sollte, kann man sagen, man kann mit der ersten Veröffentlichung sagen, by the way, das ist ein Auto im Sinne dieser Vorschrift. Man kann aber auch vorher sagen, ich produziere Lastwagen und Autos und wenn dann das erste Auto kommt, werdet ihr es als solches erkennen.
Ich denke, es ist relativ schwierig, jetzt schon abzugrenzen, was denn wirklich der konkrete Inhalt eines derartigen Anwendungshinweises dann sein könnte, weil ich davon ausgehe, dass es erstens im Hinblick auf die Zeitnähe, zweitens auf die fachliche Tiefe und so weiter wirklich schwierig ist, da eine klare Trennung zu ziehen. Das ist ein Standard und das hier müsste eigentlich ein Anwendungshinweis sein. Die Problematik sehe ich allerdings dann, wenn wirklich schnelles Handeln irgendwann angesagt ist, dass wir uns dann über 2-3 Sitzungen erstmal noch drüber austauschen müssen, okay, was machen wir jetzt? Ist das jetzt so ein Anwendungshinweis? Wenn ja, wie gestalten wir es? Und damit hätten wir natürlich die Vorteile, die ja eigentlich für diese zweite Verlautbarungsart sprechen, die hätten wir damit komplett zunichte gemacht. Insofern sollte man vielleicht versuchen, auf einer relativ aggregierten, abstrakten Ebene eine Vorabgrenzung zu treffen und dann wirklich im Anwendungsfall schnell entscheiden zu können, das ist jetzt ein Anwendungshinweis oder eben nicht.
Ja, das würde ich auch sehen, wenn es irgendwie gelingt, dass man einen Kriterienkatalog vielleicht entwickelt, von denen eben 3 oder 4 Merkmale erfüllt sein müssen, um dann eben sofort in die zweite Ebene zu gehen und eben zeitlich beschleunigt etwas veröffentlichen zu können, dann hielt ich das für einen guten Weg.
Also ich denke, die Rahmenbedingungen für diese zweite Verlautbarungsform sollten umrissen werden. Sollten allerdings jetzt noch nicht zu starr sein, damit wir an zum späteren Zeitpunkt nicht sagen, meine Güte, wir haben 4, 5 Kriterien und die eigentlich haben wir das Gefühl, dass wir zu diesem Thema was sagen müssten, aber das Kriterium 4 passt jetzt nicht so richtig. Also ich habe im Moment das Gefühl, dass man das auch relativ allgemein umschreiben kann und Frau Knorr, bin auch ganz bei Ihnen, dass man da zu diesem Thema was sagen sollte. Ich habe gerade gesagt, die Rahmenbedingungen müssen umschrieben werden und das ist ja nicht nur der Inhalt, sondern das ist vor allen Dingen auch das Prozedere, damit eben auch draußen klar ist, wie diese zweite Verlautbarungsform gemeint ist.
Wozu noch, wozu auch natürlich noch zu sagen ist, vor allem wenn wir den Due Process für die zweite Verlautbarungsart, sag ich mal, ein bisschen abgewandelt gestalten als für die Rechnungslegungsstandards, müssen wir uns natürlich, bevor wir damit rauskommen, überhaupt schon Gedanken machen, wie der Due Process auszusehen hat. Insofern sollte wirklich klar sein, wenn wir in so ein Themengebiet kommen, dass wir dann auch den richtigen Due Process schon installiert haben und auch da eben nicht erst in die Entwicklung gehen müssen.
Da kommt dann von mir die erste gelbe Lampe sozusagen. Die 20 Tage, eine Frist von 20 Tagen, in aller Abstraktheit, das gibt sofort Jaulen. Und es ist die Frage, wie man damit umgeht, ob man aus 20, 30 macht, ob das hilft, oder ob man ein Mindestens einpflegt, weil man mit einem Mindestens zumindest signalisiert, dass man schon irgendwie so ein bisschen die Geschmacksrichtung hat, eigentlich wäre ja länger schöner oder sowas. Auf jeden Fall, 20 sieht für mich wie ein rotes Tuch aus.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Anwendungshinweise nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden und dadurch keine Bindungswirkung haben? Ich muss nochmal fragen, ist es strategisch sinnvoll, dass man zwei Instrumente hat, wenn man eigentlich kommunizieren will, dass der DRSC eigentlich nur verbindliche Sachen macht?
Jein.
Aber ich denke, das ergibt sich dann aus dem Kriterienkatalog. Also wir werden ja da rankommen, dass es sich hier um spezifische Fragestellungen, Einzelsachverhalte handelt, wo eben ein Anwendungshinweis erfolgt. Das heißt, das ist jetzt ja eine Guidance, das englische Begriff, ne? Und das, wie man es halt letztlich umsetzen soll. Dass sich da einer dann natürlich dann nicht dran halt, mag sein, aber er hat eben eine andere Kategorie als ein Standard und gibt halt vielleicht für den Einzelfall auch nicht die Möglichkeit, einen Standard zu entwickeln, als insofern denke ich doch, dass das sehr sinnvoll ist. Ja. Und auch jetzt nochmal der andere Punkt, 20 Tage ist sicherlich nicht realistisch. Also wenn man die allgemeinen Prozedere für Stellungnahmen sieht, dann ist das wahrscheinlich viel zu kurz.
Es ist uns insbesondere vorgehalten, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber entgegengebracht worden, dass man ja auch daran denken müsse, dass es ja auch Gremienarbeit geben müsse und Gremien innerhalb von 20 Tagen zusammenzurufen und zu einer Stellungnahme zu bringen, wäre es nicht. Es ist noch ein anderer Aspekt. Es ist natürlich so, dass wenn man irgendwas jetzt vorab sagt, das stellen wir uns als Struktur vor, so ähnlich wie das Verständnis, was selten ist oder was Ausnahme ist oder nicht. Man muss vorsichtig sein. Solange es keinen Beispielsfall gibt, vermuten die Leute manchmal vielleicht das Verkehrte dahinter. Und insofern hätte so etwas wie so eine Verlautbarungsform und 20 Tage und so, dann denken viele vielleicht, um Gottes Willen, wie sind die jetzt unterwegs? Wenn man dann mal nach einem Jahr feststellt, wie viele dieser Sorte denn gemacht werden und wie häufig die Notsituation überhaupt eintritt, dann wird sicherlich ein bisschen von der Berührungsangst wegfallen, aber die ist natürlich im ersten Moment schlecht abzuräumen.
Ja, aber ich glaube, das kann und muss man von vornherein deutlich machen, dass also beispielsweise durch so eine kurze Kommentierungsfrist jetzt nicht eine öffentliche Diskussion abgeschnitten werden soll. Ich komme nochmal vom sachlichen Inhalt. Wir haben das an anderen Stellen schon verschiedentlich gehabt, dass wir Sachthemen diskutiert haben, die dann im Detail doch komplexer waren, als wir das zunächst gesehen haben. Dann wurden Beispiele dazu entwickelt, damit man ein gemeinsames Verständnis hat. An den Beispielen sieht man manchmal, wo die Tücken im Detail sind. Und als es dann zum Ende dieses Diskussionsprozesses kam, war immer die Frage, ja, sollen diese Beispiele jetzt mit in den Standard oder wie immer das die Veröffentlichungsform hieß? Eigentlich nein, das ist nicht wirklich Inhalt vom Standard. Wir kennen auch die Diskussion, solche Beispiele in den Anhang von Standards zu nehmen, wo man sofort das Gefühl hat, das muss dann auch so gemacht werden. Und ich würde da vom Wort Guidance kommen. Guidance ist ja nichts, was man in Anspruch nehmen muss, sondern was man in Anspruch nehmen kann, wenn man vielleicht selber noch gar nicht so genau weiß, wie es geht. Das wirklich als Hilfestellung, Service nach außen zu kommunizieren. Und wenn man das als Produktinhalt formuliert, kann man, glaube ich, auch über zum Beispiel eine kürzere Mindestdauer des Due Process besser nachdenken. Man sagt, okay, wir geben es auf jeden Fall nochmal nach draußen. Vielleicht haben wir irgendwas nicht gesehen. Dann kann wer immer es möchte, sich noch dazu äußern. Aber die Frage der Dauer dieses Due Process würde ich auch immer von der Dringlichkeit der Fragestellung abhängig machen. Wenn es ein nicht zeitkritisches Thema ist, muss nicht aufgrund der Verlautbarungsform dann kürzer Due Process eingeschaltet werden, sondern nur, wenn es irgendeine brennende Geschichte ist, wenn jetzt im Oktober irgendeine Sachfrage draußen hochkommt und keiner so richtig weiß, wie es geht, gerade dann vielleicht auch für Unternehmen, wir sind ja hier im HGB-Bereich unterwegs, die keine eigenen großen Grundsatzabteilungen haben, dort nochmal zumindest eine Idee in den Raum zu stellen, wie es gehen könnte als Guidance. Das kann dann auch unter Umständen schnell gehen.
Weshalb ist ja ein bisschen Standardsetzer Trickkiste ist oder wie auch immer man das nennen soll, wenn man das Wort mindestens reinsetzt, man muss irgendwo ein absolutes Minimum setzen, sagt dann aber, dass eben in Abhängigkeit davon, wie dringlich es ist, kann da auch es etwas langsamer sein.
Ja, aber Frau Knorr, man muss dem Misstrauen entgegenwirken aktiv, denn das Misstrauen wird sicherlich da sein.
Wenn sich dieses Misstrauen möglicherweise an der Länge der Konsultationsfrist orientiert, dann wäre ja ein alternativer Vorschlag, dass man die Konsultationsprozesse komplett gleich gestaltet. Für Standards wie auch für die Anwendungshinweise. In beiden Fällen 45 Tage, in beiden, ich darf das mal so salopp sagen, das gleiche Programm. Zumindest diesen Vorschlag möchte ich auch nochmal zur Diskussion stellen. Das heißt, dass sich diese Verlautbarungsarten nur dem Inhalt nach und der Bindungswirkung nach unterscheiden, dass die Konsultationsprozesse aber absolut identisch sind. Ist eine Option, die vielleicht auch noch zu diskutieren ist.
Aber ich dachte, es geht hier um etwas, was schnell gemacht werden soll. Und wenn im Oktober, obwohl ich mich auch schwer tue, mir solche Szenarien vorzustellen, unter IAS hatten wir sie ja vor 2 Jahren, aber dann nützen Ihnen Ihre 40 oder 45 Tage Konsultationsfrist nichts. Also das hat...
Das heißt konkret in Bezug auf den Zeitraum, in dem Stellungnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen, möchten Sie, wenn ich das richtig verstehe, bei dem Vorschlag mindestens 20 Tage daran zunächst einmal festhalten?
Ja, ich würde es ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, wir haben bei dieser möglichen zweiten Verlautbarungsform unterschiedlich zeitkritische Themen. Und wenn es, wie gesagt, ein Oldie but Goldie ist, was man sich wirklich mal in Ruhe ansieht, sehe ich keinen Grund für einen verkürzten Due Process. Wenn es aber zeitkritische Themen sind, dann ist man natürlich mit so einem relativ langen Prozess vergleichsweise starr. Also was ich mir vorstellen könnte, dass man den Prozess grundsätzlich gleich schaltet, die finde ich gut, dass man dort aber eine sehr enge Öffnungsklausel zeitlich mit aufnimmt. In Ausnahmefällen, auch die dann öffentlich zu diskutieren sind, was auch immer, wo eben besonders dringlicher Handlungsbedarf besteht, kann der Due Process auch kürzer ausfallen, irgendwie sowas. Also ich würde es nicht von vornherein kürzer machen, sondern würde da die Beweislast so ein bisschen umkehren.
Die Beweislast müsste aber insofern meines Erachtens eingefangen werden. Erstmal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, das ist ohnehin je nach Betrachter unterschiedlich. Und es ist auch im Zweifel wesentlich, gerade wenn man sagt, es kann auch kürzer sein, null. Oder sagt man deutlich, dass null nicht geht?
Also ich würde den Vorschlag unterstützen, er hätte ihn auch gemacht, den Herr Kirsch hatte, und würde dann aber gleichzeitig sagen, den Ausnahmefall von der Ausnahme, wenn Sie so wollen, der ja jetzt gleich noch käme, oder in der Unterlage ist, dass man gar keinen Konsultationsprozess hat, den würde ich ganz streichen, um genau dieses Misstrauen, wie Sie es irgendwo hier genannt haben, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir haben ja auch aus dem IFRS-Ausschuss mitgenommen, dass das eher tendenziell nicht für notwendig erachtet wird. Und ich würde aber nochmal betonen, da wir haben jetzt mindestens die Kriterien zeitnah, also Bedarf zeitnaher Stellungnahme und vielleicht sachlicher Umfang oder Detailumfang nicht so intensiv, dass es eines gesamten Standards bedarf. Das sind zwei unterschiedliche sachliche Inhalte und beim einen braucht man dann vielleicht eine schnellere Stellungnahme, beim anderen nicht. Also das kann man noch anpassen. Insofern sollten wir das in den JU-Prozess mit aufnehmen. Also fände ich eine gute Idee.
So ein Punkt im Hinblick auf die Gleichschaltung der Due Process könnte natürlich sein, dass wenn wir erstmal 45 Tage für alles haben, dann aber die Ausnahme hätten, dass gegebenenfalls kürzer geschaltet werden kann, dann müsste natürlich die Frage gestellt werden, wer kann das entscheiden? Und wenn wir dann nämlich anfangen, die Öffentlichkeit im Hinblick auf die Entscheidung der Verkürzung des Due Process nochmal zu befragen, in einem zusätzlichen Due Process, dann haben wir irgendwann 60 Tage und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Insofern würde ich schon auch dazu tendieren, eine mit mindestens versehende kürzere Konsultationszeit hier irgendwo festzuhalten. Aber, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, Herr Ulrich, überhaupt keine Konsultation, das denke ich auch, das wäre nicht zielfördernd.
Dann halte ich fest, Gleichschaltung der Konsultationsprozesse mit der Möglichkeit für die Anwendungshinweise, dass in wenigen selten auftretenden, eng umgrenzten Ausnahmefällen diese Konsultationsfrist verkürzt werden kann, aber mindestens 20 Tage betragen muss und dass diese Entscheidung vom Fachausschuss gefällt werden kann. Findet das die Zustimmung von Ihnen? Dann wäre der Konsultationsprozess eigentlich nach meinem Verständnis ausreichend adressiert. Und ich würde nochmal auf einen etwas anderen Konsultationsprozess eingehen wollen. Das finden Sie ab der Textziffer 18. Und zwar in Bezug auf die Entscheidung, ob Sie überhaupt ein Thema aufnehmen wollen, um zu diesem Thema eine Verlautbarung zu erarbeiten. Dieses Thema können Sie sich am besten vor Augen führen, wenn Sie an den Prozessablauf beim Interpretations Committee in London denken. Da ist es so, dass die in einer ersten Sitzung sich mit einem Thema sachlich auseinandersetzen, zu einem vorläufigen Beschluss kommen, diesen vorläufigen Beschluss in ihrem Ergebnisbericht veröffentlichen und zur Kommentierung freigeben. Und unter Berücksichtigung der eingehenden Stellungnahmen wird dann in einer nachfolgenden Sitzung der abschließende Beschluss gefällt. Das heißt, man gibt der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, in Bezug auf die Entscheidung, ein Thema im Rahmen einer Verlautbarung zu adressieren, die Möglichkeit, sich nochmal einzubringen. Dieses Thema ist auch bereits mit dem IFRS-Fachausschuss diskutiert worden. Da war die Mehrheit des Ausschusses der Auffassung, dass das möglicherweise zu viel administrativen Aufwand bedeutet und die Sache doch zu sehr verkomplizieren würde. Es wurde aber ein gewichtiges Gegenargument aufgezeigt, dass wenn nämlich ein vorgeschlagenes Thema abgelehnt wird, dass der HGB-Fachausschuss dazu keine Verlautbarung erarbeiten möchte, dann würde demjenigen, der diese Verlautbarung begehrt, keine formale Möglichkeit zur Verfügung stehen, diesen Beschluss nochmal aufzugreifen. Das wäre also das Argument, das für einen solchen Konsultationsprozess spricht. Aber da würde ich Sie bitten, das auch mal zu diskutieren und mir aufzuzeigen, wo Ihre Präferenzen liegen.
Herr Clemens, wir kennen uns ja auch schon aus der Diskussion aus dem RIC um Agenda-Kriterien. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich kein besonders großer Freund von zu starren Kriterienkatalogen bin. Man braucht natürlich eine gewisse Orientierung, aber ich glaube, dass wir das auch in einem normalen Diskussionsprozess hier in den entsprechenden Schritten ohnehin so abarbeiten würden. Wenn wir uns dazu entschließen, ein bestimmtes Thema nicht aufzunehmen und dort noch zu einem späteren Zeitpunkt gewichtige Argumente von demjenigen, der das Thema eingebracht hat oder aus anderer Seite, von anderer Seite vorgebracht werden, hätte ich kein Problem damit, das nochmal zu diskutieren. Aber ich würde das jetzt nicht in so einen zu starren Prozess, Themenauswahl und dieser Schritt und jener Schritt und bringen. Ich glaube, dass sich das einfach aus den Fragestellungen, aus der Natur der Sache heraus ergibt. Die Agenda ist im Moment ohnehin schon sehr voll, sodass wir da, glaube ich, nicht das Problem haben, jetzt noch 5, 6, 7 Themen mit dazuzunehmen.
Also ich denke, die Themen, die hier für relevant sind, die fallen ja jetzt nicht vom Himmel. Das heißt, die werden ja irgendwo, könnte ich sagen, von draußen diskutiert. Das heißt, irgendwie nehmen wir die ja dann wahr. Und dann denke ich, ist es schon einfach die Kompetenz des Fachausschusses zu entscheiden, ob man jetzt die Notwendigkeit sieht, hier was zu tun oder nicht zu tun. Und deswegen wäre ich jetzt auch nicht dafür, da nochmal einen Prozess aufzusetzen.
Also nochmal ganz deutlich, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ich glaube, dass die Substanz der Facharbeit hier auch sehr stark davon lebt, wie der Input aus der Community ist. Den sollten wir aktiv einfordern und dann auch sehr ernst nehmen. Aber der Prozess sollte dazu aus meiner Sicht nicht zu stark formalisiert sein.
Dann nehme ich mit, dass Sie einem solchen formalen Konsultationsprozess in Bezug auf die Entscheidung nicht zustimmen, aber dass Sie faktisch natürlich offen sind, möglichen Argumenten, die mal gegen die Aufnahme eines Themas sprechen, nochmal in der nachfolgenden Sitzung entsprechend zu adressieren.
Eine ganz kurze Verständnisfrage. Damit ist doch jetzt gemeint, wenn uns ein Thema oder wenn wir einfach ein Thema zum Beispiel in der fachlichen Diskussion, in der Fachliteratur oder ähnliches auffinden, wo wir sagen, da könnte man drüber nachdenken, hier was zuzumachen und uns dann entscheiden. Oder ist damit auch der Fall gemeint, dass zum Beispiel über einen Verband oder ähnliches an uns eine entsprechende, ich sag mal, Bitte um Stellungnahme adressiert wird? Sind damit mit beide Fälle abgehandelt oder eher, dass wir intuitiv auf ein Thema kommen, ja, wie gesagt, aus der fachlichen Diskussion oder ähnliches?
Also nach meinem Verständnis würde es alle diese Fälle betreffen, wo Sie diskutieren, ob zu einem bestimmten Thema eine Verlautbarung zu erarbeiten ist. Und selbst wenn der Vorschlag nicht von außen gemacht wurde, von einem Verband oder von einem Unternehmen, sondern aufgegriffen wurde aufgrund einer Diskussion in Fachzeitschriften, könnte es ja einen Interessenten außerhalb geben, der sagt, doch, das Thema ist sehr wichtig. Und dem würde dann in dieser informellen Art, wie Herr Kirschti vorhin beschrieben hat, die Möglichkeit gegeben, nochmal zu sagen, hier sind aber nochmal 2, 3 Argumente, die gar nicht beachtet wurde. Das bitten wir nochmal neu zu diskutieren.
Also ich wäre nicht glücklich, wenn der Prozess zu stark formalisiert wäre, weil dann auch die Reaktionen auf diesen Prozess nach meiner Erfahrung sehr formalisiert sind. Also die Diskussion um die NIFRIX beispielsweise finde ich nicht besonders erfreulich. Und insofern sollten wir versuchen, das in einer wirklich sehr konstruktiven, offenen, aber nicht zu stark formalisierten Kommunikation mit der Community abzuwickeln.
Dann verbleibt mir noch ein letzter Punkt, den es anzusprechen gilt. Im Moment sind vorläufig mit dem Standard und mit dem Anwendungshinweis die 2 Verlautbarungsarten angesprochen, derer Sie sich dann demnächst bedienen könnten. Verspüren Sie Bedarf, darüber hinaus noch weitere Verlautbarungsarten einzurichten, das heißt den Instrumentenkasten zu erweitern? Bevor Sie mir dazu Ihre Position mitteilen, ich möchte auch noch darauf hinweisen, durch den Ergebnisbericht, der ja zu einer jeden Sitzung veröffentlicht wird, hat man letztlich auch noch eine Möglichkeit, bestimmte fachliche Informationen an die interessierte Öffentlichkeit zu transportieren. Das sind zwar keine Verlautbarung im hier diskutierten Sinne, aber es ist eben eine weitere Möglichkeit, sich fachlich mit einer Meinung nach außen zu äußern. Und insofern entnehmen Sie schon, dass mein impliziter Vorschlag der ist, dass es mit diesen beiden Verlautbarungsarten eigentlich ausreichend gestaltet ist. Aber bitte, wie sind Ihre Positionen in Bezug auf weitere Verlautbarungsarten?
Ich würde da vielleicht differenzieren zwischen Meinungsäußerung und Meinungsbildung. Also die beiden Verlautbarungsformen, über die wir gerade gesprochen haben, das sind Meinungsäußerungen zu bestimmten Fachthemen, wir haben vorhin auch über Studien beispielsweise gesprochen, die aus nach meiner Wahrnehmung eben die Meinungsbildung unterstützen sollen. Und in dem Kontext könnte man sich auch andere Öffentlichkeitswirkungen vorstellen, beispielsweise Stellungnahmen zu verschiedensten Institutionen, weil die Frage wäre, ob das eben direkt an die Institutionen geschickt wird oder ob das eben auch veröffentlicht wird. Ich bin da relativ leidenschaftslos, will nur einfach den Bogen mal aufspannen der Möglichkeiten.
Wenn ich darauf vielleicht reagieren kann, den Unterschied zwischen Stellungnahmen und Verlautbarung, den würde ich darin sehen, dass im Rahmen einer Stellungnahme eine fachliche Position in Bezug auf eine bestimmte Adresse abgegeben wird, die in den meisten Fällen mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten ist. Und da sehe ich persönlich auch gar nicht die Notwendigkeit, dass man das in irgendeiner Form schriftlich fixiert, welche Abläufe da zu beachten sind. Und das eben abgrenzend von Verlautbarungen, wo Sie sich fachlich an die interessierte Öffentlichkeit wenden und entsprechende Guidance zur Verfügung stellen.
Ja, wobei, ich kam ja nicht von den Abläufen, sondern von den Veröffentlichungsformen. Mhm. Ja, und dann ist eben die Frage, wenn man sich in einen anderen Meinungsbildungsprozess, wie beispielsweise Diskussionen EU-Richtlinien oder demnächst möglicherweise Diskussionen HGB oder IFRS einbringt, wie stark diese Dinge dann möglicherweise auch öffentlichkeitswirksam gemacht werden.
Vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen, wir haben ja grundsätzlich nicht nur Interpretationen und Standards, für die ja der strenge Konsultationsprozess vorgeschrieben ist, sondern auch im Katalog laut Satzung schon vorgegeben, Stellungnahmen gegenüber nationalen, internationalen Adressaten. Und hier ist ja im Grunde genommen auch ein Konsultationsprozess eigentlich als Regelfall vorgesehen, den man aber als Fachausschuss abbedingen kann, wenn man das für sinnvoll hält, aus Zeitgründen oder sonst was. Also eigentlich steht es im Ermessen des Fachausschusses, aber grundsätzlich liest es sich in der Satzung schon so, dass man es machen sollte. Darüber hinaus gibt es als vierte Form eben noch Diskussionspapiere, sonstige Stellungnahmen, die da nicht zwingend mit Öffentlichkeit verbunden sind, laut Satzung, aber wo man ja vielleicht gut dran tut, das trotzdem zu machen. Insofern passt das genau in diese Kategorie, was Sie eben angesprochen haben, Herr Kirch. Und ich glaube, das sollten wir grundsätzlich als Regel betrachten, dass die Dinge, die hier passieren, schon öffentlich sind oder veröffentlicht werden, wenn denn eine solche sonstige Stellungnahme oder so etwas zum Tragen kommt.
Dem entnehme ich dann aber, dass es bei den, wenn wir Veröffentlichungen hier im engen Sinne sehen, bei diesen beiden, also Standard- und Anwendungshinweis, zunächst einmal bleibt. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass ich für die nächste Sitzung mal versuche, diese Strukturumschreibung für die Anwendungshinweise auszuarbeiten, sodass man zumindest einen groben Rahmen hat, womit solche Anwendungshinweise inhaltlich mal gefüllt werden können, ohne da zu sehr konkret zu werden und die Handlungsmöglichkeiten zu sehr einzuschränken. Sofern Sie keine weiteren Fragen haben, wäre ich mit dem Thema durch und kann an Herrn Ulrich zurückgeben. Vielen Dank.